Detektor FM. Zurück zum Thema.
Mit dem Ende des Sommers geht auch so langsam aber sicher die Festivalsaison vorbei. In den letzten Jahren poppen ja immer wieder mal neue Open-Air-Festivals, die über mehrere Tage gehen, aus dem Boden. So einen Festival-Nachwuchs hat nun auch die Hauptstadt bekommen, denn das Lollapalooza-Festival hat am Wochenende nach viel Werbung im Vorfeld in Berlin seine Europapremiere gefeiert. Unsere Reporterin Doris Helpold hat das Festival besucht und wir können mit ihr darüber sprechen, ob es sich denn gelohnt hat. Ich sag hallo, Doris.
Hallo.
Das Lollapalooza hat ja auch das Berlin-Festival verdrängt, kann man so sagen. Was hat sich denn im direkten Vergleich verändert? Hat sich da irgendwas verändert?
Es hat sich auf jeden Fall einiges verändert. Das Offensichtlichste, was sich geändert hat, ist, dass es zwei Mainstages jetzt gibt beim Lollapalooza oder gab am Wochenende. Das war beim Berlin-Festival immer nicht so. Da gab es eine Hauptbühne, die Open-Air war und dann gab es kleinere Bühnen in den Hangars. Und jetzt ist alles Open-Air und es gibt halt diese zwei großen Bühnen, wo sich die Bands drauf immer sehr strikt an einen Zeitplan halten und dann abwechseln. Also das war für mich das Überraschendste, dass man sich entschlossen hat, da so zwei Bühnen fast tatsächlich auch nebeneinander zu stellen und sich zu trauen, da Open-Air-Bands gegeneinander spielen zu lassen. Aber es hat tatsächlich immer ganz gut geklappt, dass niemand sozusagen seinen Slot überschritten hat. Insofern gab es auch keine Probleme, dass sich die eine Bühne in den Sound der anderen mit eingeklinkt hat.
Klingt ja sogar ziemlich intelligent, wenn nämlich diese doofen Umbaupausen dadurch wegfallen, ne?
Genau, also das war tatsächlich clever, das hat mich überrascht. Also neben der Soundsorge hatte ich ja so ein bisschen, wusste man vorher nicht so genau, ob die Leute rechtzeitig von einer Bühne zur anderen kommen, wenn wirklich um 17 Uhr die eine Band aufhört und um 17 Uhr die nächste startet. Aber dadurch, dass die Bühnen halt so dicht beieinander waren, konnte man sich im Grunde eigentlich umdrehen und dann hat man im Laufen zur nächsten Bühne schon den Anfang des nächsten Konzerts mitgekriegt. Insofern, das hat ganz gut geklappt.
Klingt eigentlich ziemlich gut. Wie originell war denn das Line-Up, also die Bands, die auf den Bühnen gestanden haben?
Da muss ich sagen, hatte ich ein bisschen mehr erwartet. Also der Samstag war so, na eher so mäßig spannend, muss man sagen. Ich glaube, die Veranstalter haben so ein bisschen auf die sicheren Bänke gesetzt. Also man hatte Deichkind da. Klar, da kann man abends nicht viel falsch machen, weil die einfach Party machen und da fliegen die Federn und das Konfetti und alles ist gut. Aber ansonsten fand ich das so nicht so beeindruckend. Also der Hauptact auf der Hauptbühne ganz spät, der Headliner, waren ja Macklemore und Ryan Lewis. Ist jetzt vielleicht nicht so das, was wir bei Detektor spielen und gerne hören. Das hat sehr gut funktioniert, aber eigentlich war der Sonntag der stärkere Tag, wo der Hauptheadliner dann Muse war und auf den kleineren Bühnen ein paar spannende Sachen passiert sind, wie Churches oder Crystal Fighters oder Little Dragon auch. Belle und Sebastian waren da, aber Samstag war eher so ein bisschen, ja, das fand ich nicht so toll. Also der zweite Headliner waren ja eigentlich die Libertines, die so ein bisschen noch für Schlagzeilen gesorgt hatten. Die zwei Tage davor war Pete Doherty wegen einem Medical Emergency, also medizinischem Notfall, zwei Konzerte absagen musste und nicht ganz klar war, ob er denn da ist. Er kam tatsächlich, was schon Überraschung genug war, aber das war dann so schlecht. Also alleine vom Sound her, man wusste nicht so genau, haben die jetzt die Mikrofone absichtlich sabotiert, damit man noch eine Ausrede findet, warum er schlecht klingt oder war einfach nur schlecht drauf. Also das war ein bisschen enttäuschend.
Jetzt taucht plötzlich in Deutschland so ein neues Festival auf, so ein neuer Name. Wer steckt denn hinter dieser Festivalkette Lollapalooza?
Die Macher vom Lollapalooza in Chicago haben ja so eine Art Franchise, also eine richtige Kette aufgebaut und die jetzt schon exportiert nach Argentinien und Brasilien und andere. Und in Europa hat sich der Gründer Mavin Benn vom Glastonbury Festival überlegt, das wäre doch ganz klug, Lollapalooza jetzt auch nach Europa zu holen. Und man hat einen Standort gesucht und ist relativ schnell auf Berlin gekommen, weil man gesagt hat, okay, wir haben hier eine amerikanische Kette, die Amerikaner finden Berlin ziemlich cool, die finden wahrscheinlich auch dieses Gelände, dieses historische Flughafengelände, Tempelhof, ganz interessant, da ist ja viel Geschichte mit der Luftbrücke und den amerikanischen Alliierten dabei und hat sich überlegt, okay, wir machen das jetzt einfach in Berlin, nachdem der Slot, also der Zeitslot im September ja jetzt auch frei geworden ist, das Berlin Festival ist gewechselt in den Mai, hat sich das wahrscheinlich angeboten und man hat gedacht, wir versuchen es jetzt einfach mal. Und es hat, glaube ich, auf den ersten Schlag auch sehr gut funktioniert. Das war total ausverkauft. Also 50.000 Menschen passen da pro Tag auf das Gelände und aufs Festival. Und so für den ersten Anlauf, dafür, dass Berlin ja nun wirklich reich gesegnet ist mit diversen Festivals und anderen Konzerten und Events ohne Ende, fand ich das ziemlich überraschend, weil das Berlin-Festival zum Beispiel in den letzten Jahren es nie geschafft hat, auch nur in die Nähe von ausverkauft zu kommen, glaube ich.
Das ist ganz interessant, weil normalerweise hat man ja so ein Bauchgefühl, dass so eine Kette vielleicht nicht so gut ankommt, aber du meinst, da war jetzt nicht so, die Stimmung war nicht so plastikmäßig.
Die Stimmung war super, mich hat das überrascht, aber die Macher von diesem neuen Berlin-Lollapalooza haben ja schon drauf gesetzt, das Festival so ein bisschen abzusetzen. Klar, es ist eine Kette, aber ich glaube, man hat schon versucht, von der Kommerzidee so ein bisschen sich reinzuwaschen, indem man dann halt auch gesagt hat, wir setzen auf Nachhaltigkeit, wir setzen auf Familienfreundlichkeit, wir dampfen das Ganze ein von 3 Tagen auf 2. Also normalerweise fangen Festivals ja auch Freitagabend an und gehen dann bis Sonntag. Jetzt war es wirklich nur das Wochenende. Es war wirklich auch 23 Uhr dann Schluss. Es gab ein extra Kinderfestival, das Kidsapalooza mit so Kinderbands und also ein extra kleinem Zelt und so. Es gab so eine kleine Gartenanlage, die aus recyceltem Material zusammengezimmert war, so alte Shipping-Paletten, also solche Holzpaletten mit Pflanzen und Gras, wo man sich ausruhen konnte. Das hieß der grüne Kiez und dann hatte man so Öko-Startups und ja, so ökologische, nachhaltige junge Gründerfirmen eingeladen. Das Berliner Tierheim war da und so. Also da war schon so ein bisschen der Versuch, dieses Negativ-Image der Kette Lollapalooza doch zumindest ein bisschen abzudämpfen, sage ich mal.
Klingt auch nach so ein paar Mitteln, die ja auch vom Glastonbury nicht ganz unbekannt sind, ne? So ein bisschen Nachhaltigkeit und das ganze Thema. Ich höre da so ein bisschen raus, nächstes Jahr würdest du wieder hingehen?
Ich hoffe, wenn das Line-Up noch ein bisschen besser wird, würde ich auf jeden Fall hingehen. Der große Vorteil von einem Festival, was mitten in Berlin stattfindet, ist natürlich, dass man nicht campen muss, sondern dann wirklich in der Stadt unterkommen kann. Oder ich habe ja natürlich jetzt auch das Glück, dass ich mein eigenes Bett dann habe. Insofern, alles, was gut ist an Festivals, ist dabei. Und das Schlechte kriegen sie vielleicht, das bisschen, was noch schlecht war, kriegen sie bis nächstes Jahr vielleicht auch noch raus.
Das sagt Doris Helpold. Sie war in diesem Jahr bei der Europapremiere vom Lollapalooza Festival in Berlin und hat mit uns über ihre Erfahrungen und ihre Einschätzung gesprochen. Vielen Dank. Und ich persönlich muss sagen, ich freue mich auch immer, wenn es irgendwie eine Dusche oder ein Bett in der Nähe vom Festival gibt. Je älter man wird, umso mehr schätzt man das. Danke, Doris.
Gerne.
Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.